Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und heute bei uns zu Gast ist Dr. Carmen Lechleutner. Hallo Frau Lechleutner, schön, dass Sie bei uns zu Gast sind.
Ja, vielen Dank, hallo und ein herzliches Grüß Gott aus Bayern.
Ja, grüß Gott.
Von mir auch noch. Vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
Ich sage auch vielen Dank. Gerne.
Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und dieses Mal lautet sie: Wie erhalten Familien mit Kindern mit Behinderung die Hilfsmittel, die sie wirklich brauchen? Frau Lechleutner ist Ärztin und Mutter eines schwerstbehinderten Kindes. Ihr Sohn Corbinian ist auf Hilfsmittel angewiesen. Und wie viele von euch Hörerinnen und Hörern erlebt sie es auch immer wieder oder hat sie es immer wieder erlebt, dass denen eben auch Hilfsmittel, die vielleicht sogar von Ärzten verschrieben worden sind, dann doch aber abgelehnt worden sind. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Entwicklung von Corbinian und insgesamt natürlich auf die soziale Teilhabe der Familie. Und diese Ungerechtigkeit wollte Carmen Lechleutner nicht mehr hinnehmen und hat eine Petition gestartet, die tatsächlich eine Gesetzesänderung bei der Hilfsmittelversorgung erwirkt hat. Und darüber sprechen wir jetzt. Vielleicht, Frau Lechleutner, können Sie uns sagen, um welche Hilfsmittel geht es bei Ihnen oder ging es bei Ihnen, die dann vielleicht irgendwann dazu geführt haben, dass Sie gesagt haben, jetzt reicht's mir?
Ja, ganz gerne. Also mein Sohn ist mit schweren Hirnschäden zur Welt gekommen und er hat dann, als er größer geworden ist, natürlich eine Menge an Hilfsmitteln gebraucht. Das ging ganz einfach los mit sehr banalen Sachen wie einen Therapiestuhl, dass man überhaupt ihn sitzend positionieren können zum Essen. Da gab es eine Ablehnung und dann ein Autositz, als er nicht mehr in die Maxikose gepasst hat. Es gab ein Kommunikationshilfsmittel, das er prima bedienen hätte können, das uns verwehrt wurde. Und wir haben immer wieder diese Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse gehabt. Wir haben dann die Krankenkasse gewechselt, was nicht sehr viel gebracht hat. Und irgendwann war die Verzweiflung einfach groß und ich habe mir gedacht, ich kann das unmöglich noch, ich weiß nicht wie viele Jahre, weiter so machen. Zumal ich als Ärztin natürlich auch sehe, dass andere Rezepte einfach nie in Frage gestellt werden von anderen Fachärzten. Mhm. Also deswegen war ich sehr verblüfft, dass das so ganz üblich zu sein scheint. Und ich einfach ständig einen Anwalt gebraucht habe. Wir waren jetzt zweimal vor dem Sozialgericht inzwischen, haben alles durchbekommen, immer recht bekommen, weil wir eigentlich natürlich nur die Dinge beantragen, die wir auch wirklich brauchen und wir das ja auch nicht zum Spaß beantragen.
Ich unterbreche gerade einmal. Ich finde das wirklich eine ganz starke Aussage zu sagen, es ist so ungerecht, dass Hilfsmittel einfach in Frage gestellt werden, auch durch andere Ärzte. Und in anderen Bereichen gibt es das gar nicht. Viele Eltern, mit denen wir zu tun haben, kennen ja eigentlich nur die Hilfsmittelwelt und gewöhnen sich daran und halten das vielleicht auch für normal, dass das in Frage gestellt wird. Und da finde ich Ihren Standpunkt zu sagen, was soll das denn? Und da auch so stark hinterherzugehen, wirklich toll.
Ja, also ich bin als Anästhesistin mit vielen anderen Fachbereichen in Kontakt. Das ist so ein Querschnittsfach. Wir haben Berührungen zu allen anderen Fachbereichen. Und jetzt, jeder kennt das, der zum Arzt geht, vielleicht einen Beta-Blocker braucht gegen den hohen Blutdruck, den verschrieben bekommt und dann zur Apotheke geht und den natürlich erhält. Mhm. Also es ist eine Gesundheitsleistung oder eine Knieprothese. Mhm. Ist auch ein künstliches Gelenk halt im Körper, aber sobald im chronischen Bereich, im ambulanten Bereich, außerhalb des stationären Settings ein Hilfsmittel ist, scheint es schwierig zu werden. Also zumindest, wenn es jetzt über die üblichen Virulatoren und Pflegebett für sehr alte Menschen oder irgendwelche Schuheinlagen, die werden genehmigt und das ist ja auch die große Masse, aber diese kostspieligen, komplizierten Sachen, die wir leider benötigen und dann leihweise von der Krankenkasse zur Verfügung gestellt bekommen, die sind extrem schwierig zu erreichen. Für viele, nicht bei allen, aber bei vielen Krankenkassen ist es schwierig.
Und was wir dazu vielleicht noch einmal thematisieren müssten, ist, was geht denn bei solchen Hilfsmitteln, wenn Sie sie nicht bekommen, verloren? Also Sie haben gerade von unterstützter Kommunikation gesprochen für Ihren Sohn. Sie haben davon von einem bestimmten Autositz gesprochen. Sie haben von Therapiestuhl gesprochen. Was bedeutet denn das, wenn diese Dinge dann nicht da sind für Ihren Sohn?
Also in vielerlei Hinsicht ist es extrem schwierig. Ich sage auch, es ist absolut nicht kostensparend, wenn ich keinen vernünftigen Sitz habe. Dann läuft der kleine Gefahr, eine krumme Wirbelsäule auszubilden. Dann gibt es möglicherweise halt 2 Jahre später eine komplizierte Operation mit sehr viel höheren Folgekosten, einfach weil die Wirbelsäule lange Zeit nicht gut unterstützt wurde. Genauso wie eine Rumpforthese, die wir verordnet bekommen haben. Haben auch ewig lang gestritten, bis wir es bekommen haben. Es ist nirgendwo irgendwas gespart, aber für Eltern ist es extrem, also viele erleben das als sehr frustrierend, extrem diskriminierend, wenn man ein Rezept hat und man weiß, das hilft meinem Kind, also wir sehen das Kind, dass das einfach braucht und dann kriegt man eine Ablehnung. Also das macht was mit den Eltern, das macht was mit dem Familiensystem. Es ist extrem mühsam dann wieder. Viele haben nicht die Möglichkeit, einen Anwalt zu konsultieren oder irgendwelche Beratungsstellen ständig aufzusuchen. Wir haben nur begrenzt Kräfte und brauchen die natürlich schon allein, um den Alltag zu bewältigen. Mhm. Und das kommt dann auch on top. Und das ist eine irre Belastung für die Menschen. Und es hat meiner Meinung nach gesundheitliche Folgen für die Entwicklung des Kindes. Wenn jetzt ein Kind beispielsweise jahrelang keinen Elektrorollstuhl bekommt, den es aber bedienen kann, dann macht das auch was mit der kognitiven Entwicklung. Also ein Kind, das sich nicht eigenständig zur Mutter hinwenden kann, es aber mit einem Elektrorollstuhl könnte und das über Jahre lang in die Passivität gezwungen wird, ist da mit der Zeit einfach auch mit Folgeschäden kognitiv zu rechnen. Also das räumliche Vorstellungsvermögen ist beeinträchtigt, die psychische Entwicklung ist beeinträchtigt. Ich glaube, wir können das natürlich schwer nachweisen, schwer quantifizieren, aber diese Hilfsmittel sind nachgewiesenermaßen mittel- und langfristig kostensparend, wenn wir sie rechtzeitig gut einsetzen. Da gibt es mittlerweile auch genügend Studien dazu.
Und es gibt ja auch mittlerweile viel Kritik teilweise an den Ablehnungen beziehungsweise an den Begründungen. Und Sie kritisieren das teilweise auch, was für Begründungen dann für die Ablehnung kommen und sagen, die Problematik ist ein bisschen auch, dass nach Aktenlage entschieden wird, ne?
Ja, also ich meine, nach Aktenlage irgendeine Entscheidung zu treffen, ist in der kompletten Medizin ein No-Go. Das geht nicht, ja. Wenn ich irgendeine Entscheidung treffe, ohne den Patienten zu sehen als Ärztin, dann ist das überhaupt nicht akzeptiert. Also geht nicht. Jetzt ist es so, dass beim medizinischen Dienst wohl sehr viele Fachärzte sitzen, aber dass wir einen Pädiater bekommen oder einen Neuropädiater, der mindestens genauso qualifiziert ist wie das verordnende SPZ, da sitzen ja die Koryphäen. Also ein Kind mit Hirnschaden, es wird nicht von irgendeinem Pädiater behandelt. Da gibt es Neuropädiater, gibt es Kinderorthopäden und so weiter, die ganz gut darauf spezialisiert haben sind. Und wir haben ja diese extremen Fachkräfte. Wir sind ja total stolz auf unsere Koryphäen. Und dann muss man sich vorstellen, sitzt beim medizinischen Dienst, bei uns war es beispielsweise mal ein Labormediziner, der nach Aktenlage dann entscheidet, nein, der kann das Hilfsmittel nicht bedienen, das lehnen wir ab. Oder also die Begründungen wirken oft auch sehr, ich sage jetzt wirklich mal, fantasievoll konstruiert. Wir hatten zum Beispiel die Ablehnung vom Autositz, war bei uns die Begründung, dafür gibt es keine Studienlage, die nachweist, dass ein Autositz hilfreich ist. Also Entschuldigung, mein Kind kann nicht sitzen. Ja, er kann nicht sitzen, was brauche ich dann eine Studie? Also noch dazu gibt es kaum Studien. Es ist fast nicht zu machen in dieser Kategorie bei den schwerst betroffenen Kindern, weil es einfach aus verschiedenen Gründen einfach gar nicht durchführbar ist.
Denken Sie, dass die Kollegen böswillig sind oder wie kommen die auf die Idee, sowas abzulehnen? Das ist doch total abstrus.
Also ich kann da natürlich nur spekulieren. Also zum einen wird der medizinische Dienst ausschließlich von den Krankenkassen und den Pflegekassen finanziert. Offiziell ist er unabhängig von den Krankenkassen oder soll es sein. Nichtsdestotrotz haben die Krankenkassen einen Draht zum medizinischen Dienst. Ja, aber wenn ich als Mutter da anrufe und vielleicht was klarstellen will, dann kriege ich ja meinen Gutachter nicht mal zu sprechen. Ich kriege den gar nicht zu greifen, meist nicht mal den Namen. Ganz viele Gutachten sind anonym. Das heißt, ist nicht mein Name drunter, geschweige denn die Qualifikation von dem Arzt. Und ich tue mir schwer, das zu akzeptieren, dass die wirklich unabhängig und objektiv sind. Ich kann es oft nicht verstehen. Also die haben natürlich ihre Prüfvorgaben, ihre standardisierten Vorgehensweisen, wonach sie zu prüfen haben. Vielleicht muss man das mal irgendwie hinterfragen oder in Frage stellen. Manche MD-Ärzte sagen auch tatsächlich, naja, sie sind ja keine Spezialisten bei schwerstbehinderten Kindern. Aber da gibt es natürlich nur wenige, die tatsächlich mit offenen Karten spielen. Und wie gesagt, ich kann es nicht sagen, man kriegt die ja kaum zu sprechen.
Was Sie aber für sich herausgefunden haben, das fand ich ganz interessant, ist, dass rechnerisch, Sie haben es ja eben schon gesagt, also Folgekosten sind dann ja letztlich auch dann für die Kassen irgendwo da. Aber noch ein anderes Rechenbeispiel haben Sie aufgemacht. Sie sagen nämlich, dieses Ping-Pong-Spiel alleine, diese Bürokratie, was die einfach an Zeit und damit auch an Geld kostet, ist enorm. Können Sie uns da mal kurz noch einmal mit reinnehmen? Sie haben die Akten nämlich mal sortiert und mal gezählt, ne?
Genau. Ja, ich habe für einen Fernsehbeitrag wollte ich nur die Akte von der Krankenkasse. Und man hat ja Recht auf Akteneinsicht. Und ich habe die bei der Krankenkasse und bei dem medizinischen Dienst angefordert für unseren Sohn, damals 8 Jahre. Und ich habe 9.500 Seiten insgesamt bekommen. Also das ist
Wie bitte?
Ja, es ist wirklich, ich hab's digital, ich kann es auch gerne zeigen, wen es interessiert. Ich habe 9.500 Seiten bekommen. Ich meine, da sind Gerichtsakten mit drin, alles Mögliche, aber ich habe es dann mal hochgerechnet, wenn man jetzt mal veranschlagt, für jede DIN A4-Seite vielleicht eine Arbeitsstunde, die irgendjemand damit verbracht hat. Und da sind noch keine Meetings mit drin, noch keine E-Mails sind mir auch nicht übergeben worden, keine Telefonate und so weiter. Auf jeden Fall, wenn wir sagen, eine Arbeitsstunde, dann kommen wir insgesamt ungefähr auf eine gut bezahlte Vollzeitkraft, die seit der Geburt meines Kindes nur damit beschäftigt ist, Krankenkassenakten zu verwalten oder zu erstellen. Und das ist völlig unverhältnismäßig. Ich wünsche mir eine Vollzeitkraft, die wirklich dazu da ist, mein Kind zu fördern und nicht uns Steine in den Weg zu legen. Und ich will vielleicht nur einen Bruchteil dessen. Es ist mir ganz egal. Aber dieses Geld, das ist verloren, weil es wurde nichts gespart. Wir haben alle Hilfsmittel bekommen, die wir brauchen, weil wir immer wieder hartnäckig nachgelegt haben. Aber diese Kraft und Ausdauer, die geht auch uns manchmal aus und manchmal schieben wir auch Dinge vor uns her. Und da spekulieren möglicherweise die Kassen drauf, dass das halt einfach sich in die Länge zieht und dadurch irgendwo ein bisschen Geld gespart wird. Aber es gibt noch eine andere Zahl, und zwar es kann ganz wenig rauskommen bei dieser Denkweise, weil der Hilfsmittelanteil an den Gesamtkosten im Gesundheitswesen nicht mal 1% ausmacht. Also es ist 0,00 irgendwie die vierte Kommastelle, 0,008%, sowas um den Dreh. Über diese Summe reden wir hier bei den Kinderhilfsmitteln. Und was haben wir denn alle davon, wenn wir da irgendwie ein klitzekleines bisschen noch sparen und gleichzeitig aber Folgekosten in Kauf nehmen, die wir noch gar nicht überschauen können. Und gleichzeitig die Verwaltungskosten der Krankenkassen liegen geschätzt bei 4% der Gesamtausgaben. Also das ist in keinem Verhältnis. Wir können hier sparen, indem wir dieses Ping-Pong aufhören, diese bürokratischen Spiele müssen aufhören. Und dann geht es ja noch weiter. Wir haben Kosten bei den Ärzten, die Stellungnahmen schreiben, bei den Beratungsstellen, dann bei den Familien, bei den Anwälten. Es ist ja sehr viel mehr. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, die irgendwo sichtbar wirkt.
Wenn Sie das so zahlenmäßig aufbereiten, dann wird einem dieser Wahnsinn eher nochmal so richtig bewusst, oder?
Ja. Und man kann verstehen, dass Sie irgendwann gesagt haben, boah, also da muss was anderes passieren. Sie haben tatsächlich, Sie haben es mir erzählt, auf dem Sofa gesessen und einfach in Anführungszeichen eine Petition gestartet. Was war damals Ihre Forderung eigentlich in dieser Petition?
Ja, ich hatte tatsächlich wieder eine Ablehnung im Briefkasten und viele Eltern schildern das ja, die haben schon immer Angst, dass irgendwas von der Krankenkasse im Briefkasten kommt. Und dann war da ein Gutachten über ein Hilfsmittel, das 180 Euro gekostet hätte. Ja, das dritte MD-Gutachten dazu. Nein, das kann es nicht sein. Also natürlich haben wir das dann auch selber bezahlt, diese Hilfsmittel, aber das war ein Witz. Und da wird sehr viel Geld ausgegeben für wenig Benefit oder gar keine. Genau, und ich hatte gefordert als erstes, es mögen bitte nicht mehr alle fachärztlichen Verordnungen in Frage gestellt werden. Ich wollte, dass keine fachfremden Ärzte im MD mehr irgendwelche Gutachten erstellen. Ich wollte, dass keine Gutachten auf Aktenlage mehr erstellt werden und Medikamente sofort zu genehmigen sind. Also das waren so die zentralen Forderungen. Und aus dieser Petition raus hat sich ein sehr tolles Aktionsbündnis gegründet. Das heißt, dass viele Ärzte natürlich auch das unterstützt haben. Und wir haben mit Reha Kind und der Fachwelt über die Frau Dr. Mona Dresmann in Potsdam, eine ganz tolle SBZ-Leiterin, wir haben über die letzten 4-5 Jahre gearbeitet, dass die Zentralforderungen der Petition umgesetzt werden und das Ganze nicht versandet, weil man hatte doch immer Angst, dass dann gab es dann Neuwahlen und so weiter, dass die Petition einfach in den Mühlen irgendwo untergeht. Und das war auch gut so. Wir haben über die ganzen Jahre sehr viel gearbeitet. Wir haben die Fachwelt unter unseren Forderungen vereint. Wir sind mit den ganzen Unterstützern, und das sind wirklich sehr viele Fachgesellschaften, unterstützende Vereine, Angehörigenvertretungen und so weiter. Also die Fachwelt und die Betroffenenwelt zusammen sind wir an die Politik rangegangen. Wir haben ganz viele Gespräche geführt mit Verantwortlichen aus allen Parteien. Also wir waren immer neutral und haben zumindest mit allen demokratischen Parteien geredet und darauf hingearbeitet, dass man hier dieser Petition Beachtung schenkt. Und der Petitionsausschuss hat es tatsächlich auch mit dem höchsten Votum dann dem Bundestag übergeben. Und der hat der Stellungnahme des Petitionsausschusses zugestimmt. Und es gab dann einen Bundestagsbeschluss, der die Umsetzung und vorsah und die Gesetzgebung dahingegen ins Rollen gebracht hat. Und das war dann durch das Ampel aus tatsächlich dann auch total in Gefahr. Also wir wussten nicht, ob es noch gelingt, dass das durchkommt. Und das ging wirklich mit der letzten Sitzung nachts um eins. Wurde das noch verabschiedet und wir waren so dankbar, weil in letzter Minute dann auch über die Patientenvertretung des GBAs darauf hingewirkt wurde, dass dieses Gesetz noch verabschiedet wird. Und wir haben auch natürlich auch die Erläuterungen zu der Gesetzgebung. Und er sieht der Gesetzgeber ganz klar vor, es muss eine Erleichterung geben. Wir brauchen hier eine Unterstützung und eine Vereinfachung, eine Entbürokratisierung. Und das haben wir tatsächlich dann zusammen hinbekommen.
Was für eine Energieleistung.
Ja. Wahnsinn.
Ja, es ist Notwehr, sage ich. Es ist wirklich so, die Familien, die leiden, und ich bin jemand, der kann schlecht sowas aushalten, also Ungerechtigkeiten, oder ich mache es auch nicht für uns. Also ich muss wirklich sagen, wir sind im Verhältnis noch eine privilegierte Familie, ja. Wir haben genügend Anwälte im Bekannten- und Freundeskreis und so weiter. Wir sind nicht die am schlimmsten dran sind, aber selbst für mich ist es kaum auszuhalten, und wir haben jedes Mal, wenn wieder irgendeine Ablehnung kam, war ich wieder motiviert zu sagen, hey, da müssen wir jetzt mal was machen.
Also bei Ihnen geht das in die Richtung Motivation, das ist eine schöne Sache. Wir müssen einmal noch den Finger in die Wunde legen, einfach um transparent zu sein. Die Umsetzung des Gesetzes, wie läuft es da jetzt gerade?
Tatsächlich schwierig. Mhm. Es ist wirklich bitter, aber es gibt Krankenkassen. Es sind nicht alle, aber es gibt Krankenkassen, die sagen ganz frei raus, ja, wir wissen, es gibt das Gesetz, aber wir halten uns da nicht dran. Also das muss man erstmal schlucken, ja.
Ich weiß, ich darf nicht über Rot fahren, aber ich mache es trotzdem.
Ja, ganz genau. Ja. Es ist natürlich alles mündlich. Wir kriegen das jetzt nicht schriftlich, aber wir sammeln gerade diese Fallschilderungen. Also das Aktionsbündnis bleibt weiter dran. Wir sind da zäh. Und wir hören nicht auf, bis die Familien hier eine spürbare Erleichterung haben, und nicht nur wenige, sondern wir möchten, dass das allgemein nicht mehr großes Thema sein soll. Und klar gibt es immer wieder auch schwarze Schafe, das müssen wir auch mit einräumen. Es ist wie überall, gibt es auch Leute, die mehr fordern als notwendig oder vielleicht da über die Stränge schlagen. Aber ich kann nicht das Arbeitslosengeld abschaffen, bloß weil es immer wieder welche gibt, die das ausnutzen. Ja. Und jetzt bei den Hilfsmitteln gibt es, glaube ich, sehr wenige, die sich einen Rollstuhl extra gönnen wollen und den ins Zimmer stellen, weil so schön sind die nicht. Genau, ich kenne tatsächlich da auch nichts, also niemanden. Wir sind tatsächlich dabei, Fälle zu sammeln, und da tauchen schon einzelne Kassen auf, die sich da negativ hervortun, und wir gehen mit denen ins Gespräch. Es gab ein Roundtable. Wir bitten die, mit uns drüber zu sprechen, und wir konfrontieren die natürlich immer anonymisiert mit einzelnen Fallschilderungen, aber auch mit insgesamt mit scheinbar generellen Umsetzungsproblemen, die es da auftaucht. Und da gibt es immer wieder, anfangs gab es so Antworten wie, naja, wir erkennen ja nicht, ob das Rezept von einem SPZ kommt. Klar, es muss natürlich draufstehen, aber dann sollte es maschinell erkennbar sein. Es sind alles Probleme, die kann man beheben. Ja, aber es gibt keinen Grund, sich deswegen nicht an ein Gesetz zu halten. Also wenn ich ein Straßenschild nicht erkenne, dann ist das Problem bei mir und nicht bei dem anderen, den ich überfahre. Wir sind dran, und manche sagen auch, manche SPZ, sie haben deutlich weniger Probleme. Deswegen haben wir schon auch Hoffnung, dass wir das jetzt flächendeckend auch umgesetzt bekommen.
Also ich nehme tatsächlich auch wahr, dass das Gesetz nicht alle Probleme mit der Genehmigung gelöst hat. Aber ich finde, wir waren noch nie so weit, dass ein gesetzlicher Anspruch besteht, dass wenn das von einem qualifizierten Zentrum kommt, dass da nicht gegen Einspruch einfach so erhoben werden kann. Und ich finde, das ist eine super positive Entwicklung. Ja. Eine ganz andere Argumentationsgrundlage als bisher.
Genau, absolut. Also man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, was überhaupt drin steht. Wir haben erreicht, dass Verordnungen aus einem SPZ oder MZDB nicht mehr durch den medizinischen Dienst auf medizinische Notwendigkeit überprüft werden darf. Also es kann nicht mehr in Frage gestellt werden, einfach das ist nicht notwendig, weil der braucht es nicht. Wir haben nicht erreicht, und das werden wir auch nicht erreichen, dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung entfällt. Und da weichen natürlich auch einige Krankenkassen aus und prüfen jetzt nicht mehr auf medizinische Notwendigkeit, sondern auf Wirtschaftlichkeit. Aber auch das ist nicht einfach so in alle Richtungen auslegbar. Es muss qualitativ nämlich gleichwertig sein. Wenn es irgendwo ein Modell gibt, das günstiger ist, dann ist es ja auch in Ordnung und absolut in unserem Sinne, dass wir nicht unnötig viel Geld ausgeben. Aber es kann nicht dazu dienen, dass das Ganze jetzt einfach auf der anderen Seite blockiert wird über die Hintertür. Und das muss in die Köpfe rein.
Man merkt, dass Sie da tatsächlich eine Kämpferin für Gerechtigkeit sind. Ganz kurz vielleicht noch ein letzter Tipp für Eltern, die gerade vielleicht drauf und dran sind, wieder ein Hilfsmittel zu beantragen. Haben Sie jetzt aus dieser aktuellen Lage vielleicht einen Tipp, den Sie mitgeben können, was diese Eltern tun können, um nochmal auf dieses Gesetz hinzuweisen? Kann man da irgendwas tun?
Gerne. Also wir empfehlen, die Verordnung aus dem SPZ ausstellen zu lassen, unbedingt, falls da das terminlich schwierig ist oder man vielleicht als einen Kinderarzt hat, der das sowieso schon alles aufarbeitet, dann ist es auch möglich, eine Empfehlung aus einem SPZ formlos dazuzulegen. Das ist gleichwertig. Dann wäre es gut, wenn die Eltern natürlich vielleicht auch kurz schildern würden in der Begründung, wofür dieses Hilfsmittel oder die oder jene Funktion notwendig ist. Ganz kurz nur, und wichtiger fast oder oft erfolgsversprechend ist tatsächlich, dieses Gesetz zu zitieren. Einfach googeln, SGB 5, Paragraf 33, Absatz 5c. Auf Grundlage dessen, oder wir beziehen uns auf diese neue Gesetzgebung und gehen davon aus, dass eine Überprüfung durch den medizinischen Dienst unterbleibt. Es gilt nämlich eine Beweislastumkehr. Also man muss jetzt davon ausgehen, dass dieses Hilfsmittel medizinisch notwendig ist. Und wenn die Krankenkasse denkt, das ist es nicht, dann muss sie das jetzt beweisen. Okay. Und das ist ganz entscheidend. Also das Gesetz ist wirklich wertvoll. Und das ist vielleicht tatsächlich der günstigste Weg im Moment. Und ja, dann muss man vielleicht ja, auch mit der Krankenkasse nochmal sprechen oder wie auch immer. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, sollte man auch davon ausgehen dürfen, dass die Krankenkassen das jetzt entsprechend der neuen Gesetzgebung gut strukturiert durcharbeitet und nicht mehr da alle möglichen Sonderwünsche äußert. Also das kommt leider auch immer wieder vor, dass dann plötzlich irgendwelche Videos eingereicht werden sollen, Vergleichsmodelle getestet werden sollen und so weiter. Und da muss man auch sagen, muss das auch irgendwann Grenzen haben, weil die SPZ damit auch überfordert sind, wenn wirklich alles bis ins kleinste Detail jedem Sachbearbeiter bei der Krankenkasse plausibel erklärt werden muss. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Dafür sind es ja eben keine Mediziner und auf der anderen Seite unsere Experten.
Mhm. Ja, Cora, den Google-Tipp.
Ja.
Den schreibst du in die Shownotes,
oder? Den schreibe ich in die Shownotes, ja. Und damit sind wir am Ende angekommen einer reichhaltigen Episode, die, glaube ich, vielen Eltern jetzt konkret nochmal aufgezeigt hat, was sie tun können und auch nochmal wieder Mut gemacht hat, dass man nicht tatenlos zusehen muss, wenn ein Unrecht geschieht, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Frau Lechleutner, vielen lieben Dank dafür, dass Sie uns Ihren Kampf, sage ich mal, um dieses Gesetz geschildert und Mut gemacht haben.
Ja, ich sage auch vielen Dank für Ihr Interesse und ich wünsche allen viel Glück dabei.
Wir sprechen ja im Schuchmann-Podcast immer wieder zum Thema Hilfsmittelversorgung und ich habe noch mal ein paar Episoden rausgesucht, die man sich dazu auch noch mal anhören könnte. Und zwar die Episode 26, da geht es um unterstützende Kommunikation. Dann die Episode 20, eine Episode über die Hilfsmittelerprobung generell und die Episode 4 zur Frage, wann lohnt sich ein Anwalt? Die ist auch gut geklickt worden und vielleicht, wer sie noch nicht gehört hat, möge das noch nachhören. Und natürlich freuen wir uns jederzeit über eure Fragen und Themenvorschläge an podcast@schuchmann.de. Damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wiederhören.
Das war Sinklusion, der Schuchmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.